Wir wollen heute den dritten Teil, damit den letzten Teil anschauen zu diesem Thema der Selbstverwirklichung oder Christusnachfolge. Aufgrund von diesen sechs so wichtigen Versen, die letzten sechs Verse im Kapitel 9 von Lukas. Doch ich möchte sie trotzdem noch einmal lesen. Wir haben sie schon ein paar Mal jetzt gelesen, aber es ist einfach ein so wichtiger Abschnitt. Ab Vers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Welches Wort kommt denn am häufigsten vor in diesem Abschnitt? Weitaus am häufigsten. Kleines Wörtlein. Aber. Wir werden noch mehr von diesem Aber reden. Wir haben das letzte Mal ja gesehen, wie zentral wichtig dieser Abschnitt ist für das Thema der Nachfolge, wie es zu diesem Netz von Stellen im Lukasevangelium gehört, die uns ein so vollständiges Bild über das zeigen, was der Herr Jesus unter Nachfolge versteht. Und das ist elementar wichtig für uns, dass wir wissen nicht, was denken die Leute über Nachfolge, was wird so durchschnittlich gepredigt über die Nachfolge, sondern was ist es für ihn? Es gibt nur eine Art von Nachfolge. Und das ist diejenige, die im Lukasevangelium ganz besonders beschrieben wird, die der Herr Jesus selber predigt. Und gerade in diesem Abschnitt hier sehen wir, erahnen wir, dass es eine Fülle von Dingen gibt in der Welt, in der wir leben, die uns von der wahren Nachfolge Jesu Christi abhalten wollen. Eine Fülle von Dingen. Und diese Dinge haben alle mit dem Lebensziel des natürlichen Menschen zu tun. Mit dem Lebensentwurf des natürlichen Menschen. Und das ist eben die Selbstverwirklichung oder die Ego-Verwirklichung. Alles, was uns abhalten will von der Nachfolge Jesu Christi, hat direkt damit zu tun. Ich lese noch einmal Verse 61 und 62. Über die wollen wir noch einmal sprechen heute. Die anderen haben wir ja schon intensiv behandelt. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir haben hier also einen weiteren Mann, der tief beeindruckt ist vom Herrn Jesus, wie schon der Mann, der erste im Vers 57. Und er kommt von sich aus auf den Herrn zu und sagt: Herr, ich will dir nachfolgen. Es gibt einen kleinen Unterschied zum ersten Mann in Vers 57. Nicht ganz gleich wie der erste Mann. Es fehlt etwas bei ihm. Es fehlt dieses eindrückliche, wohin du auch gehst. Oder wie wir heute sagen würden, wohin auch immer du mich führst. Aber doch sagt der Mann: Herr, ich will oder werde, es ist in der Zukunftsform im Griechischen, ich werde dir nachfolgen. Wie schön! Wir freuen uns von ganzem Herzen über das, was dieser Mann sagt. Und vielleicht haben sich schon die Engel im Himmel gefreut, als sie das hörten. Herr, ich will dir nachfolgen. Und dann folgen aber zwei Worte. Zwei Worte, die in diesem Zusammenhang hier den Menschen, auch den Gläubigen, nur Enttäuschung, Leid, Schmerzen und sogar den ewigen Tod bringen werden. Diese zwei Worte im Griechischen Proton de. Zuerst aber, oder zuvor, wie es hier übersetzt ist, zuerst aber. Und wisst ihr, in einem anderen Zusammenhang sind dies zwei herrliche Worte. Sind beides Wörter, die kommen hunderte von Male vor im Neuen Testament. Und es gibt ganz andere Zusammenhänge, da sind sie herrliche Worte. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Der Grund, dass auch wir Überwinder sein können, jeder von uns, der dem Herrn nachfolgt, Überwinder sein kann, wegen dieser Aussage. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was für ein herrliches Aber. Die Welt ist nur gegen euch. Sie will euch ausradieren. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe oder wie eine listige Schlange und sucht, wen er verschlingt, andauernd. Wir stehen im Gegenwind. Es ist nicht so, dass wir so schön auf einem Schiff gemütlich dahin treiben. Wir stehen im Gegenwind. Aber, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr. Wir können leider aus Zeitgründen nicht auf diese achtmal aber in diesem kurzen Abschnitt eingehen. Aber auf zwei davon wollen wir noch einmal eingehen. Wie traurig ist es doch hier. Wie schrecklich ist es hier, diese Situation. Es ergibt sich für diesen Mann die Möglichkeit, dem Herrn aller Herren nachzufolgen. In die ewige Freude und Herrlichkeit nachzufolgen. Und was sagt er? Ja, Herr. Zuerst aber ich. Das ist seine Antwort. Zuerst aber ich. Wer von uns sagt nicht auch, Herr, ich will dir nachfolgen? Ich weiß nicht, ob es jemand gibt unter uns, der das noch nie gesagt hat. Herr, ich will dir nachfolgen. Sagst du dem Herrn auch vertrauensvoll, voll von kindlichem Glauben, wo auch immer du mich hinführst? Oder sagst du nur den ersten Teil? Ich will dir nachfolgen. Der zweite gehört dazu. Wo auch immer du mich hinführst. Denn du wirst ja mit mir gehen. Du wirst ja vor mir hergehen. Du wirst ja vor mir stehen. Er, dieser Herr. Oder sagst du, beziehungsweise lebst du diese Aussage hier? Ja, Herr. Zuerst aber ich. Auch das andere Wort, das Wort Proton oder Protos, das Adjektiv, ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Es bedeutet eben wie hier zuvor, zuerst, zuvorderst, zuoberst, am höchsten, am wichtigsten, am meisten. Protos, Proton. Und hier also heißt es, Nachfolge, ja, aber zuerst ich, aber vorne, zuvorderst ich. Eine andere wichtige Stelle im Neuen Testament mit dem Wort Proton finden wir im Matthäus 6, 33. Wer weiß, was dort steht? Genau. Trachtet oder eifert, das ist ein starkes Wort, das dort steht. Trachtet aber zuerst. Genau die gleichen Wörter, nur in der umgekehrten Reihenfolge. De Proton. Trachtet aber zuerst am meisten. Zu oberst, mit der höchsten Priorität, nach dem Willen Gottes. Heißt ja das nichts anderes, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Nach nichts anderem als dem Willen Gottes zuerst. Und auch eine zweite Stelle, ganz wichtige, die wir alle kennen, mit dem Wort Proton. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Agapen Proten. Deine erste Liebe zu mir, meint der Herr. Verlassen. Verlassen. Der Mann hier antwortet also tatsächlich dem Herrn Jesus Christus. Ja, Herr, aber zuerst ich, später vielleicht du. Tatsächlich. ist das die Antwort dieses Mannes. Zuerst ich, später vielleicht mache ich ganze Sache mit dem Herrn Jesus und der Nachfolge, mit dem Willen Gottes, mit der ersten Liebe, mit dem Gehorsam, mit dem Dienen, mit der Verbindlichkeit und dem Dienen in der Gemeinde dieses Herrn. Falls die Gemeinde dann meinen Vorstellungen entspricht. Wieder scheint der Einwand dieses Mannes hier gegen eine sofortige, entschlossene Nachfolge völlig logisch, oder nicht? Ist dieser Einwand nicht völlig berechtigt, völlig logisch, menschlich ganz normal? Ein Argument, das Gott oder eben der Herr Jesus oder eben seine Gemeinde ja doch sicher akzeptieren muss. Gott ist ja doch nicht etwa so unbarmherzig. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass der Mann hier ja nicht primär materielle Absichten zuerst noch hat. Das Schaffen von Sicherheit und Wohlstand, wie der zweite Mann von diesen dreien. Es ging ihm aber auch nicht einfach um ein ganz normales Tschüss sagen zu Hause. Der Herr Jesus hat ihn sofort durchschaut. Er sah in das Innerste seines Herzens hinein. Und aus der Antwort vom Herrn Jesus können wir folgende Vermutungen erkennen, folgende Schlüsse ziehen. Dass dieser Mann hier eben diese unguten emotionalen Bedürfnisse, ungute emotionale Bindungen hatte. Er war gebunden von seiner Vergangenheit. Er war nicht bereit, seine Vergangenheit einfach so hinter sich zu lassen. Er wollte irgendwie noch abrechnen mit seiner Vergangenheit, beziehungsweise mit den Menschen aus seiner Vergangenheit. Vielleicht auch Genugtuung erhalten für Unrecht, das ihm widerfahren ist. Und möglicherweise zog er noch einen speziellen emotionalen Gewinn aus dem Erlebten in seinem Haus. Ob das Erlebte nun gut oder böse war. Er war nicht bereit, einfach nur noch nach vorne zu schauen. Weg, weg von den Menschen. Auf seinen neuen Herrn und Meister. Er wollte nicht einfach nur noch ihn Herr und Gebieter sein lassen in seinem Leben. Er wollte auch noch die Bindungen oder die Bindung an einen alten Gebieter aus seiner Vergangenheit pflegen. Und wenn es nur sein altes Ego war. Der Mann war gebunden an Menschengefälligkeit. An Menschengefälligkeit. Darum wollte er gehen und Abschied nehmen von denen, die in seinem Haus sind. Und darum wusste der Herr Jesus an diesem Punkt hier ganz genau, wenn der Mann das tut, was er jetzt da sagt und will, so wird er nie mehr zurückkommen, um nachzufolgen, um zu dienen. Denn er wusste es. Darum gibt er ihm diese denkwürdige Antwort im Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wer das tut, untauglich, untauglich, der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, sagt das. Er gibt diese Qualifikation, nicht ein Mensch. Wer so handelt, ist untauglich für das Reich Gottes. Niemand, der zurückblickt. Und ich möchte fragen, worauf bezieht sich denn das Zurückblicken hier? Welche Art von Zurückblicken ist so hinderlich? Und zwar hinderlich für die Nachfolge, hinderlich für das Glaubenswachstum. Welche Art von Zurückblicken ist so gefährlich, dass es viele Menschen schlussendlich hindert, das ewige Leben in Christus wirklich zu ergreifen? Es gibt ein sehr wichtiges Zurückblicken. Andreas Ecker hat mich darauf hingewiesen. Ein sehr wichtiges Zurückblicken. Und zwar dasjenige, wo wir immer wieder in Dankbarkeit zurückblicken. Psalm 103, Vers 2 zum Beispiel. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder Psalm 143, das wollen wir aufschlagen zusammen. Psalm 143, Vers 5. Ich möchte vielleicht doch von Anfang an diesen Psalm lesen, weil er widerspiegelt in vielen Versen so gut auch meinen ganz persönlichen inneren Zustand. Darum möchte ich von Beginn weg lesen. Ein Psalm Davids. Herr, erhöre mein Gebet. Achte auf mein Flehen. Antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele. Er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich, im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist verzagt in mir. Mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers 5. Ich gedenke an die längst vergangenen Tage. Rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und sinne nach über die Werke deiner Hände. Ein herrliches Zurückblicken. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Erhöre mich eilends, o Herr. Mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früh deine Gnade hören, denn ich vertraue auf dich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, vor meinen Feinden. Denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, nach deinem Willen. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Um deines Namens willen, Herr, belebe oder erquicke mich. Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Was für ein herrliches zurückblicken und gleichzeitig vorausblicken, hinblicken auf ihn, den Retter, den einzigen Retter. Und ich möchte auch noch ein weiteres wichtiges Zurückblicken erwähnen. Ein sehr nötiges Zurückblicken. Und zwar das Zurückblicken auf das Unrecht. Ein wichtiges, nötiges Zurückblicken. Das Zurückblicken auf das Unrecht, das andere mir angetan haben? Nein, nein. Und nochmals, nein. Sondern auf das Unrecht, das ich anderen Menschen, insbesondere Geschwistern, angetan und noch nicht bekannt und in Ordnung gebracht habe, um Vergebung gebeten habe. Ein wichtiges Zurückblicken. Denn dies belastet und verfinstert Beziehungen. Es bringt Kälte statt überströmender Liebe unter die Geschwister. Es bringt Distanz statt Einmütigkeit und Gleichgesinnung. Es bringt Meinungsverschiedenheiten statt dieselbe Überzeugung. Es wäre schön, wenn wir heute zusammen eine Vereinbarung treffen könnten. Alle, die willig sind, dass wir alle so beten, jeder für sich. Herr Jesus, zeige du mir Unrecht auf. Auch solches, das mir nicht bewusst ist oder das ich unterdrückt habe. Unrecht, das ich gegen Geschwister begangen habe und noch nicht bekannt und in Ordnung gebracht habe. Welch ein Segen könnte daraus entstehen. Nun, welches Zurückblicken meint denn der Herr Jesus hier, das uns zu untauglichen Dienen macht für das Reich Gottes? Er meint das Gebundenbleiben von der Vergangenheit, wie wir das schon formuliert haben vorher. Zum Beispiel eben das Abrechnen wollen, Genugtuung erhalten wollen für erlebtes Unrecht. Zurückblicken auf das Unrecht, das andere mir angetan haben. Genau das meint er. Untauglich für das Reich Gottes. Zurückblicken und noch unguten emotionalen Gewinn ziehen wollen aus Erlebtem. In einer unguten Abhängigkeit von Menschen bleiben wollen. Und schlussendlich Menschen mehr gefallen wollen als Gott. Menschengefälligkeit. Man kann nicht Menschen gefallen wollen und gleichzeitig Gott, das ist schließlich aus. Man kann nicht den Willen der Menschen tun und gleichzeitig Gottes Willen, das schließt sich aus. Apostelgeschichte 5, 29, Galater 1, Vers 10. Und genau dies war das Problem von Lots Frau. Genau dies war das Problem von Lots Frau. Emotionale Bindungen an Menschen aus dem alten Leben. Man kann nicht zurückschauen auf Menschen oder auf Unrecht im Zusammenhang mit Menschen und gleichzeitig nach vorne auf den Heiland und Retter und Herrn Jesus Christus schauen. Das geht nicht. Man kann nicht zurückschauen und gleichzeitig nach vorne. Es ist unmöglich. Darum sagt der Herr Jesus hier, untauglich. Es geht nicht für das Reich Gottes. Und dann beschreibt der Herr Jesus hier diesen Flug der Nachfolge. Und dieses Bild ist ja wie immer in der Schrift überhaupt nicht belanglos. Und so ganz nebenbei, die Schrift ist so gefüllt mit dem Reden Gottes. So ganz nebenbei lernen wir hier, was Nachfolge auch bedeutet. Was meint ihr? Was lernen wir hier aus dem Bild, aus dem Pflug der Nachfolge, was Nachfolge auch bedeutet?
Es bedeutet Arbeit.
Arbeit. Arbeit. Schwere Arbeit. Ein schwerer Weg hinter einem von Ochsen gezogenen Pflug. Der Herr sagt ja doch nicht, wer in den Liegestuhl liegt und zurückblickt, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Nachfolge heißt nicht einfach sitzen bleiben. Jetzt bin ich gerettet und jetzt koche ich noch da meine kleine Suppe und eben schaue immer wieder zurück und wo ist noch, wer hat noch gefehlt an mir und so weiter. Der wahre Jünger Jesu kommt gar nicht mehr dazu, zurückzublicken. Er kommt nicht mehr dazu. Er legt seine Hand an den Pflug und dann geht es los, kann ich euch sagen. Pflügen ist eine sehr wichtige Arbeit. Harten Boden aufbrechen, vorbereiten, um dann säen zu können. Jeremia 4, Vers 3. Pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Ohne die Arbeit des Pflügens wird der ganze Samen verderben auf dem harten, mit Dornen übersäten Boden. Übrigens führt Unentschlossenheit und Misstrauen gegen den Herrn in der Nachfolge führt zu Sünde und zu Verhärtung des Herzensbodens. Man gewöhnt, in Anführungsstrichen, gewöhnt sich dann an das Rufen des Geistes Gottes. Er ruft und ruft und man gewöhnt sich daran. An die Predigt des Wortes Gottes. Man gewöhnt sich daran. Man stumpft ab. Das Wort dringt keinen Zentimeter tief mehr ein ins verhärtete Herz und verändert da nichts. Der Glaube, die Predigt, alles ist dumpf und langweilig. Wie muss doch der Boden Jahr für Jahr neu gepflügt werden? Uli ist Spezialist, er könnte uns viel darüber erzählen, denke ich. Es geht doch nicht, dass man doppelt so gut pflügt in einem Jahr, um ein Jahr dann auslassen zu können. Das funktioniert nicht. Jahr für Jahr muss gepflügt werden, wer ernten will. Und so muss auch unser Herzensboden immer und immer wieder von Gott bearbeitet werden. Stichwort Bußfertigkeit, Ermahnungen annehmen. Das bedeutet auch die Erziehung des himmlischen Vaters annehmen, zulassen, wenn wir an Hebräer 12 denken. Dass der Herr seine geliebten Kinder züchtigt, erzieht, zu ihrem Besten. Und wenn wir darin stecken in dieser Züchtigung, dann haben wir gar keine Freude. Ich bin so dankbar für die Züchtigungen des Herrn in meinem Leben, für die Erziehung des Herrn. Ich habe schon viele Erziehungsschritte erlebt von meinem Herrn. Und es war nie einfach Freude. Es war Not, Seelenschmerz, Bedrängnis. Aber in allem wusste ich, es ist seine Hand, es ist seine liebende Vaterhand. Und es wird Freude werden. Es wird Freude werden. Denn Unkraut und Dornen wachsen immer wieder auf unserem Herzensboden. Oder hat jemand von euch einen Garten, da kann er Unkraut ausreißen und dann ist alles weg. Und genug, und es kommt nicht mehr. Da kannst du auch doppelt so gut jäten. Es wird genau gleich wieder wachsen. Das ist unser Herz als Gläubige. Die Sorgen dieser Weltzeit, sagt der Herr an einer anderen Stelle, der Betrug des Reichtums, die Begierden und Lüste dieses Lebens. Falsche Prioritäten im eigenen Leben sollen wir als abscheuliche Götzen verurteilen und sie mit Entschiedenheit ausreißen, damit wir selber brauchbare Knechte werden und bleiben, die auch immer wieder die wichtige Arbeit des Pflügens mit größter Sorgfalt ausführen. Und jetzt merken wir dieses Prinzip der Nachfolge. Arbeiten, pflügen. Und das geht nur, wenn wir uns selber auch in unserem Herzen bepflügen lassen. Wer den Pflug führt, der kann unmöglich zurückschauen. Das geht nicht. Er muss vorwärts blicken auf das Ziel. Auch in den schwierigsten Situationen oder gerade in den schwierigsten Situationen unverwandt nach vorne schauen, auf den Herrn. Wer zurückschaut, kann nicht pflügen. Er ist unbrauchbar für Gottes Reich, für Gottes Werk. Und wer den Pflug Gottes führt, der muss sich geistlich fit halten. Das ist eine strenge Arbeit. Er muss sich geistlich fit halten, das heißt eben, sich selber immer wieder bepflügen lassen. Er kann nicht in seiner Vergangenheit hängen bleiben. Der Herr will ein Neues schaffen. Etwas, das unvergleichlich viel besser ist als das Alte, das eigene, das Ego. Unvergleichlich viel besser als die Verwirklichung des Ego. Wir wollen die drei großen Lehren über die Nachfolge in diesen Versen noch einmal kurz zusammenfassen. Der wahre Jünger Jesu wird kein Nest haben in diesem Leben, indem er es sich bequem einrichten, sich einnisten kann. Das ist eine der großen Lehren über die Nachfolge. Er wird kein Nest haben in diesem Leben, auf dieser Erde. Das heißt auch, keinen Anspruch auf ein trautes Heim, auf Heimat und Bürgerrecht auf dieser Erde. Keinen Anspruch mehr darauf. Die große Lehre Nummer 2 über die Nachfolge. Der wahre Jünger Jesu wird kein Erbteil haben in diesem Leben, auf dieser Erde. Und er wird nicht sagen, später, Herr, sobald ich mir und meinen Kindern finanzielle und soziale Sicherheit erarbeitet habe. Der wahre Jünger Jesu wird kein Erbteil haben auf dieser Erde. Und die dritte große Lehre, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, der wahre Jünger Jesu wird sich befreien lassen von der emotionalen Gebundenheit an Menschen und Vergangenheit, von Menschengefälligkeit. Er wird Gott mehr gehorchen als den Menschen. Kurzfassung. Er wird Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht die wichtigste Lehre, die dritte. Sich befreien lassen von Menschengefälligkeit und Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ein Jünger Jesu ist ein Mensch ohne Nest in dieser Welt, ohne Erbteil in dieser Welt und ohne Menschenabhängigkeit in dieser Welt. Wir kommen zum Schluss und ich möchte noch einmal kurz nachdenken über die wichtige Frage: Wer ist denn der, der uns in seine Nachfolge ruft? In diese Nachfolge mit diesen Grundsätzen, mit diesen Prinzipien. Mann zu werden ohne Nest, Mann zu werden ohne Erbteil in dieser Welt, Mann zu werden ohne Menschengefälligkeit, Menschenabhängigkeit, Menschengebundenheit. Wer ist es denn, der mich zu diesem Lebensstil beruft? Es ist der Heiland von Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und es ist der gute Hirte, bei dem mir nichts mangeln wird. Nichts mangeln wird. Der mich hinführt zu frischem Wasser und auf die grüne Aue mich, sein kleines Schaf, der bei mir ist im Todestal, dessen Stecken und Stab mich trösten, was auch immer ist. Der ist es, der mich ruft in seine Nachfolge. Und es ist der Fürsprecher beim heiligen Gott. Wer von uns kann bestehen, wenn er vor Gott steht? Derjenige, der mich ruft in die Nachfolge, ist mein Fürsprecher vor dem heiligen Gott. Es ist derjenige, der aus jeder Gebundenheit frei macht, alle Ketten zersprengt. Er ist es, der mich ruft in seine Nachfolge. Es ist der Einzige, der Leben geben kann und der Leben geben wird im Überfluss. Im Überfluss. Und es ist die Liebe Gottes in Person, die mich ruft in seine Nachfolge. Es ist derjenige, der gibt, so dass unsere Freude ein bisschen ist. Nein, vollkommen wird. Vollkommen wird. Er ist es, der uns ruft, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie tragisch, ihm nicht nachzufolgen. Nicht nachfolgen zu wollen, als wahre Jünger. Und es ist so mein Gebet, dass wir alle doch unser vieles Misstrauen gegen diesen Herrn ablegen. Gegen seine Ziele mit uns ablegen. Dieses Misstrauen gegen seine Wege für uns ablegen. Ablegen. Und sagen, ja, Herr, ich will dir nachfolgen. Wohin du mich auch führst. Ich weiß jetzt, wer du bist. Ich kenne dich. Ich vertraue dir. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, treuer Herr Jesus Christus, wie fehlen uns doch die Worte, wenn wir in dein Wort schauen und sehen, wer du bist für uns, wer du bist, Herr. Und wer wir sind, was wir dir zu bieten hätten aus unserem Eigenleben. Herr, wie schrecklich. Und doch hast du alles verlassen, alles hingegeben, um uns zu holen, um uns zu rufen in die Nachfolge dir nachher. O Herr, lass uns alle laut Ja, Herr, zu dir rufen. Ja, Herr, ich will, weil du vorausgehst, weil du ziehst, weil du den Weg bahnst. Wir können ja keinen einzigen Schritt gehen ohne dich, Herr. Aber du gehst voraus. Und du hast alles bereitet. Auch im Tal des Todes alles bereitet. Und bist da und tröstest und führst hinaus in das Weite deiner herrlichen Ewigkeit, Herr. Wir danken dir und wir vertrauen uns dir an und wir bitten, Herr, um deinen Segen, um dein Wirken in unseren Herzen, um dein Pflügen in unseren Herzen, Herr. Amen.